Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Michael Ende zählt zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Seine Bücher werden weltweit gelesen und wurden vielfach für Film und Fernsehen adaptiert. Vor 40 Jahren erschien Die unendliche Geschichte. Und vor 90 Jahren, am 12. November 1929, wurde der Autor, der 1995 bereits gestorben ist, in Garmisch-Partenkirchen geboren. Wie steht der touristisch stark frequentierte Ort Garmisch-Partenkirchen heute zu seinem berühmten Sohn Michael Ende? Der Anfang von Ende, eine Spurensuche von Andi Hörmann.
Mächtige Baumkronen verdecken das Alpenpanorama. Die Sonne funkelt im Astwerk. Auf den Rasenflächen liegen herabfallendes Laub und morsche Zweige. Nur ein paar Menschen, zu zweit, alleine, schlendern auf den verschlungenen Gehwegen, auf denen scharfkantiger Splitt unter den Schritten knirscht.
Unabhängig vom Zeitgeist ist Michael Ende für alle Kinder und Jugendlichen ein großer Gewinn.
Ich glaube, dass die heutige Zeit mit ihrer Hektik durchaus prädestiniert ist dafür, die Verlangsamung und Entschleunigung, die auch Michael Ende erforderte, zum Thema zu machen.
Eine sanfte Morgenstimmung im Michael-Ende-Kurpark in Garmisch-Partenkirchen.
Wer bist du?
Mein Name ist Mumu.
Michael Ende ist ein Autor, dessen Nennung und die Nennung von dessen Figuren bringt die Leute zum Lächeln, zum Staunen, zum Träumen.
Lies.
Wie?
Lesen musst du lernen. Und schreiben musst du lernen.
Das ist schwer.
Die Geschichte von Michael Ende und Garmisch-Partenkirchen beginnt am 12. November 1929, als der Autor hier geboren wurde. Und sie endet schon wenige Jahre später, als er mit seinen Eltern nach München zog. Es bleiben unendliche und andere Geschichten.
Also Jim Knopf war eines meiner ersten Bücher. Unendliche Geschichte dann halt später.
Die unendliche Geschichte habe ich meinen Kindern vorgelesen. Und auch Momo habe ich mehrfach vorgelesen, als sie kleiner waren.
Der Film als Kind war ein Stück weit schon aufregend. Aber ich denke, also ich sage mir immer, das Buch ist meistens besser als der Film. Aber der Film war schon gut.
Aber warum geht Phantasien dann zugrunde?
Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen. Ihre Hoffnungen zu verlieren. So wird das Nichts immer stärker.
Kindliches Träumen, grenzenlose Hoffnung und der bedingungslose Glaube an die Kraft der Fantasie. Es ist das reflektierte Traumwandeln, das Michael Ende in Dutzenden von Büchern seinen Lesern ans Herz legt. Im Mega-Bestseller »Die unendliche Geschichte« hat er als 50-Jähriger die Trennlinie zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt – zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen und musste dafür auch die Kritik, dies sei eskapistisch, einstecken.
Das war ja gerade einer der großen Vorwürfe, mit denen Michael Ende wirklich in die Ecke getrieben worden ist in den Jahren nach dem Jim Knopf und auch mit der Momo. Er leite ja die Kinder und alle an, Weltflucht zu begehen und sich nicht den gesellschaftlichen Problemen zu stellen, was natürlich ein totales Missverständnis ist.
Roman Hocke, langjähriger Verleger und Freund von Michael Ende. Heute ist er der Nachlassverwalter seiner Werke.
Seine ganze unendliche Geschichte ist eigentlich gerade die Parabel dazu, dass eben Weltflucht ein Unsinn ist. Denn Bastian kommt zwar in eine fantastische Welt, ja, die Welt der unendlichen Geschichte, verliert sich dort auch, aber findet sich zum Schluss und kommt verändert in unsere reale Welt zurück und gestaltet sie plötzlich ganz anders und wird auch ein anderer.
Die kleine Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen versucht, das Erbe des hier geborenen und schon zu Lebzeiten weltberühmten Schriftstellers lebendig zu halten. Seit 2009 gibt es etwa den Michael-Ende-Kurpark.
Den Park kenne ich natürlich seit meiner Jugend, wo ich hier zur Schule im Werdenfels-Gymnasium gegangen bin. Und da hat sich, ja, was die Seitenflanken und diese Konzertmuschel anlangt, auf die wir jetzt zugehen, eigentlich kaum groß verändert.
Volker Wedeking, Jahrgang 1941, emeritierter Professor für Literaturwissenschaft und geboren in Garmisch-Partenkirchen, hat sich vor allem mit dem Spätwerk von Michael Ende beschäftigt. Beispielsweise mit dem Erzählband »Der Spiegel im Spiegel«, in dem sich Michael Ende mit Bildern seines Vaters, dem surrealistischen Maler Edgar Ende, auseinandersetzt.
Jetzt gehen wir gerade in die Richtung seines gepflanzten Baumes, eine Kaiserlinde. Und wir sehen jetzt schon hier die paar Säulen, die man als Amphitheater nach Momo gestaltet hat.
Wir brauchen jede Stunde, Minute, Sekunde der gesamten Menschheit.
Meine Zeit lasse ich mir nicht stehlen von niemandem.
Sein Verhältnis zur Zeit und die Schildkröte als ein Symbol, die Zeit anders zu sehen als ein mit den Zeitdieben, den grauen Herren, das schneller, weiter, höher Darstellende unserer hastigen Zeit, konterkariert durch Lebensinhalte, die eher philosophisch Lebenssinn, Lebensfreude und wichtige Dinge im Leben betonen.
Die Geschichte von Michael Ende und seinem Geburtsort Garmisch-Partenkirchen ist relativ schnell erzählt.
Michael Ende war ja nur sehr kurze Zeit in Garmisch. Also das waren ja nur seine ersten 2 Lebensjahre, glaube ich. Oder das war wirklich, da hatte er natürlich keine so bewusste Erinnerung. Aber es war natürlich eine sehr entscheidende Phase, weil sich die Eltern dort getroffen haben, auch in ihrer sehr unterschiedlichen Art. Edgar Ende, der visionäre Maler aus Hamburg, und die Luise Bartholomä, eine Waisin, die schon weit gereist war in Israel und Arabien und dort diese ganzen Geschichten auch mitbrachte und dort in Garmisch so einen Preziosenhandel hatte. Und die trafen sich und da funkte es sozusagen auch, weil die gleichen geistigen Welten hatten, die in Harmonie gerieten.
Nur wenige Jahre lebte Michael Ende in dem Kurort. Als Baby Anfang der 1930er Jahre und später dann als Jugendlicher von 1943 bis Kriegsende.
Das waren die ersten Jahre, wo Edgar Ende auch anfing zu malen und er seine ersten Erfolge hatte und wahrgenommen wurde bis nach München, wo er dann eben dann in einer zweiten Phase dann hingezogen ist. Und dann damit endete dann die garmische Geschichte.
Und doch haben diese Jahre diesen außergewöhnlichen Geschichtenerzähler geprägt.
Aber ich glaube, dass dieses Zusammenleben dort zwischen Edgar Ende und Luise Ende, wo Michael Ende geboren war, sozusagen auch in den späteren Jahren dann in einer ganz bestimmten Weise auch stilisiert worden ist, in der Familie selber, als eine Zeit, sage ich mal, des großen Miteinanders auch.
In der Buchhandlung Adam in der Garmischer Fußgängerzone stehen die illustrierten Erzählungen und die poetischen Bilderbücher von Michael Ende in der Kinderbuchecke.
So, wir haben hier für die Großen, die schon richtig doll selber lesen können, stehen hier oben natürlich der Jim Knopf, die unendliche Geschichte, die Momo. Und für die Kleineren haben wir die Jim Knopf Bilderbücher.
Nicole Förster, seit 20 Jahren Buchhändlerin in Garmisch, ist ein großer Michael Ende-Fan. Der Autor geht ihr im wahrsten Sinne unter die Haut.
Also bei mir steht ja Michael Ende auf meinem Oberarm, auf meinem Tattoo. Ja, genau. Also das sind die beiden Autoren, sind auf den Bücherstapel gestochen, nach deren Figuren meine Söhne benannt worden sind.
Okay, was ist der oben?
Der andere ist Maurice Sendak, wo die wilden Kerle wohnen. Das war mein Lieblingsbuch, als ich 4 war. Und es war mir immer klar, wenn ich mal einen Sohn habe, dann heißt der Max. Und dann gab es den Max und der wiederum war großer Fan von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Und der wollte dann, dass sein kleiner Bruder mal Lukas heißen soll, außer wenn er schwarz ist, weil dann müsste er ja natürlich Jim heißen.
Ein wenig schade nur findet es die Buchhändlerin, dass die Bücher von Michael Ende immer bloß in der Kinderbuchabteilung zu finden seien.
Er hat so tolle Texte geschrieben, auch für Erwachsene, Träumereien, Geschichten, Gedichte. Und ich finde auch, dass man als Erwachsener, auch gerade aus der Momo, die sollten alle Erwachsenen noch mal lesen und sich noch mal bewusst werden, was machen wir da eigentlich? Wir hetzen die ganze Zeit irgendwem und irgendwas hinterher und die Kinder werden irgendwie so beschäftigt mit sinnlosem Plapperquatsch.
Mit seinen fantastischen Heldenfiguren wurde Michael Ende in den 1970er und 80er Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Die Abenteuer von Jim Knopf, Momo und Bastian Balthasar Buchs werden auch heute noch von Millionen Lesern verschlungen und beflügeln die Fantasie. Doch in Garmisch-Partenkirchen, dem Geburtsort des Bestseller-Autors, herrscht etwas Verzagtes, wenn es um das Gedenken an Michael Ende geht.
Guten Tag. Ich habe um 14 Uhr einen Termin bei der Bürgermeisterin.
Ersten Stock, Zimmer 13, ich mache auf.
Okay, danke.
Michael Ende, da tun wir uns ein bisschen schwer, gebe ich gern zu.
Sagt Sigrid Meyerhofer, seit 2014 die erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde.
Wir hatten eine Ausstellung im Kurhaus zu Michael Ende. Die kam aber in die Jahre und war einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir sind auch in Kontakt mit dem Nachlassverwalter, um da was Neues zu schaffen. Wir müssen uns da zusammenraufen. Ich will jetzt da wirklich gar keine Schuldzuweisung irgendwo hinschicken, ganz bestimmt nicht, das liegt mir fern. Aber ja, im Moment warten wir.
Warten unter anderem auf die Ergebnisse einer sogenannten Machbarkeitsstudie. Was genau soll zu Michael Ende in diesem Kurort entstehen? Und vor allem, wie viel darf es kosten und wer zahlt es? Zumal Garmisch-Partenkirchen ja noch einen weiteren großen Sohn hat. Den weltberühmten Komponisten Richard Strauss, der hier lebte und Werke wie Elektra und die Alpensymphonie komponierte.
Naja, der Kulturetat, der ist geprägt eben zum einen vom Richard Strauss Festival, das ist der größte Posten, da zahlen wir im Moment 330.000 Euro jedes Jahr. Dann haben wir ja tatsächlich viel Kulturkompetenz im Ort, sage ich jetzt einfach mal. Es geht natürlich in erster Linie um die Brauchtumskultur, die hierher gehört und die wir auch sehr unterstützen. Also wenn ich alles zusammenrechne, also insgesamt sind es im Moment, das variiert natürlich von Jahr zu Jahr, um die 750.000 Euro.
Klingt viel für einen kleinen Ort wie Garmisch-Partenkirchen. Aber die Fantastische Gesellschaft hat 2018 beispielsweise nur 18.000 Euro davon bekommen. Kulturpolitisch ist das Gedenken an Richard Strauss offenbar wichtiger. Was das Gedenken an Michael Ende angeht, so laufe aber die Planung, sagt die Bürgermeisterin.
Ich kann nur so viel verraten, dass da ganz große Ideen formuliert wurden. Also Michael Ende Haus ist sozusagen nur der Anfang. Das alte Kurhaus ist ja dafür angedacht. Und dann ging es um eine Hochschule für Fantasie und alle möglichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Klar ist natürlich auch, dass wir das in Gänze nicht finanzieren können.
Noch träumen sie in Garmisch-Partenkirchen von einem ambitionierten Großprojekt zum Gedenken an Michael Ende. In einem Straßencafé am Richard-Strauß-Platz, direkt am Eingang zum Michael-Ende-Kurpark, treffen wir Georg Büttel, den Vorsitzenden der Fantastischen Gesellschaft.
Die Auseinandersetzung mit Michael Ende hat im Jahr 2003 verstärkt begonnen mit der Gründung der Fantastischen Gesellschaft.
Was nach einem Geheimbund klingt, ist ein kleiner eingetragener Verein zu Ehren des großen Schriftstellers.
Unsere erste große Aktion war, dass wir eine temporäre Ausstellung im Kurhaus gestaltet haben, also damals eben die größte zu Leben und Werk von Michael und Edgar Ende.
Die aber geschlossen wurde, weil das alte Kurhaus baufällig ist.
2009 wurde eben der normal Kurpark heißende Kurpark Garmisch in Michael Ende Kurpark umbenannt, sodass jetzt hier auch im Ortszentrum am Richard-Strauß-Platz der den Eingangsbereich praktisch für den Michael-Ende-Kurpark bildet. Eben die zwei Künstler von Weltruf, die mit Garmisch-Partenkirchen verbunden sind, eben sichtbar im Herzen des Ortes beheimatet sind.
Der Ort Garmisch-Partenkirchen spiegelt ein großes Thema von Michael Ende in vielerlei Hinsicht wider. Die Zeit. Denn Zeit ist Geld. Und für eine zeitgemäße Erinnerung an den Schriftsteller mangelt es daran. Aber auch in der Mentalität der Bevölkerung von Garmisch-Partenkirchen hat die Zeit eine etwas andere Bedeutung als in pulsierenden Großstädten. Zählt die Gemütlichkeit vor dem Hintergrund der alpenländischen Idylle. Michael Ende ist als junger Mann zwar in das lebendige Treiben der Schwabinger Bohème in München eingetaucht, aber später lebte er dann in einem kleinen Künstlerexil unweit von Rom, nicht größer als Garmisch-Partenkirchen. Dort hat er Momo geschrieben, angeblich 17 Jahre lang.
Dass dem Bayern wie dem Italiener Entschleunigung nicht fremd ist, das kann man, glaube ich, sagen, weil eben quasi das Buch der Entschleunigung Momo ist ja konkret in Italien entstanden, in Genzano di Roma, wo es im Prinzip auch darum geht, dass man eine dörflich-ländliche Bevölkerung hat, wo jeder jeden kennt und die miteinander eben ein anderes Lebensgefühl pflegt als in der Großstadt.
Bei der Geburt von Michael Ende hatte Garmisch-Partenkirchen um die 10.000 Einwohner. Heute sind es etwas mehr als das Doppelte. Es ist aber immer noch ein beschaulicher Ort. Die Berge, der Wintersport, Brauchtum und Heimatpflege. Und eine dunkle Vergangenheit. Hier fanden 1936 die Olympischen Winterspiele unter der Nazi-Diktatur statt. In seinem Werk hat Michael Ende seinen Geburtsort nur einmal konkret thematisiert.
Es gibt von Michael Ende eben eine Ballade, die konkreten Ortsbezug zu Garmisch-Partenkirchen hat, die Ballade vom Heldentod eines deutschen Offiziers, wo er eine Geschichte, die ihm erzählt worden ist, verarbeitet.
In Garmisch, meinem Heimatort, im 38er Jahr, lebte in unserem Nachbarhaus dort ein älteres Ehepaar.
Die ist jetzt historisch nicht gesichert, aber praktisch der Vorgang, den er beschreibt, ist, dass ein Ehepaar, das er und seine Eltern kannten, weil sie Juden waren, abtransportiert werden sollten.
Dann war es eines Tages soweit. Fünf Männer, die taten ganz fremd. Sie ließen ihr nicht mal Zeit für ihr Kleid und führten sie fort im Hemd.
Und die Frau wurde in einem Käfig zur Schau gestellt und ihr Mann hat seine Weltkrieg I-Uniform angezogen und quasi vor ihr Wache gehalten, bis er dann niedergeschlagen wurde und die Frau nach Theresienstadt gekommen ist.
Es heißt, dass sie nichts mehr verstanden hat, denn sie war da schon geistig verstört. Ich hörte, sie kam nach Theresienstadt. Sonst habe ich nichts mehr gehört.
Und eben das hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. Eben zum einen, weil ich es für ein sehr gutes Gedicht halte und zum anderen natürlich, weil Michael Ende hier wirklich eben die Vergangenheit von Garmisch-Partenkirchen zum Thema gemacht hat.
Das in der Ballade beschriebene jüdische Ehepaar lebte im Nachbarhaus der Endes, dem sogenannten Bunten Haus an der Bahnhofstraße. Heute steht dort ein Drogeriemarkt. Aber eine Gedenktafel erinnert an den Schriftsteller. Nach Garmisch-Partenkirchen kehrt Michael Ende im Rahmen der Kinderlandverschickung 1943 bis Kriegsende zurück. Und als erfolgreicher Schriftsteller besucht er ein paar Jahre vor seinem frühen Tod am 28. August 1995 nochmal seinen Geburtsort für eine Lesung im Werdenfels-Gymnasium und pflanzt im Kurpark eine Kaiserlinde. Georg Büttel, Vorsitzender der Fantastischen Gesellschaft, war damals als junger Erwachsener bei der Lesung dabei. Kinder- und Jugendbuchautor habe Michael Ende eigentlich nie sein wollen.
Also das ist ja quasi das Grundmissverständnis, gegen das Michael Ende ja auch sein Leben lang angekämpft hat, dass man ihn halt als Märchenonkel und Jugendbuchfuzzi abgetan hat und eben sein Wunsch war erstens, Literatur nicht mit Alterslabeln zu versehen. Also er hat sich ja in der Tradition eben zum Beispiel der französischen Surrealisten gesehen. Also zu sagen, ich schreibe eben erstmal, was aus mir rauskommt und denke nicht an ein bestimmtes Zielpublikum.
In dem von Gerd Heidenreich gelesenen Essay über das ewig Kindliche aus dem 1994 erschienenen Buch Michael Endes Zettelkasten, Skizzen und Notizen, formuliert das der Schriftsteller so.
Warum schreibe ich für Kinder? Schon hier stocke ich und sehe, dass ich mir die Frage anders stellen muss, um weiterzukommen. Denn im Grunde schreibe ich überhaupt nicht für Kinder. Ich meine damit, dass ich während der Arbeit niemals an Kinder denke. Mir niemals überlege, wie ich mich etwa ausdrücken muss, damit Kinder mich verstehen. Niemals einen Stoff auswähle oder verwerfe, weil er für Kinder geeignet oder nicht geeignet ist.
Wir sind hier am Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist Dr. Heidi Fleckenstein. Ich unterrichte Deutsch, Französisch und Theater am Werdenfels-Gymnasium. Verschiedene Klassenstufen von der 5. bis zum Abitur.
Ja, und ich bin der Markus Strauß, seit 2001 Lehrer hier an der Schule und unterrichte Deutsch, Erdkunde, Geologie und Rhetorik.
In der großen Schulaula stehen die beiden Lehrer vor der Theaterbühne. 2019 hat Heidi Fleckenstein hier den Wunschpunsch von Michael Ende inszeniert. Mit jungen Schauspielern aus der Theater AG.
Ich habe halt auch das ein oder andere Buch von Michael Ende schon gelesen oder vorgelesen gekriegt oder auch als Hörbuch, zum Beispiel Momo. Ich verbinde auch also Kindheit mit Michael Ende. Wunschpunsch habe ich auch vorgelesen gekriegt und Momo als Hörspiel.
Also ich glaube, wenn ich 80 bin, dann kann ich die Geschichten genauso noch in mich reinschmökern.
Und wie wird der Schriftsteller in seinem Geburtsort im Unterricht behandelt?
Ja, wenn man Michael Ende im Unterricht behandelt, muss man sehr stark auf die Schülerschaft eingehen und deren Altersstufe. So ist zum Beispiel der Unterricht in der Unterstufe 5., 6. Klasse nicht mit Werken wie Momo oder die unendliche Geschichte zu realisieren. In der 5. oder 6. Klasse bietet sich dann eher eine kurze Erzählung an, wie zum Beispiel das Nashorn Norbert Nackendick.
Das linke Hinterbein noch etwas anheben. So ist es sehr gut. Jetzt den Kopf noch ein wenig höher. Du musst stolz und sieghaft in die Ferne blicken. Bin aber kurzsichtig, Knopf. Ja, dann blickst du eben in die Zukunft, meinte Karl.
Wenn man dagegen in die Oberstufe schaut, 11., 12. Klasse, ist man dann mehr in der Freiarbeits- und Projektphase drinnen. Und so haben einige Schülerinnen und Schüler meines W-Seminars zum Bösen in der Literatur auch Michael Ende gewählt, um beispielsweise das Böse in Momo oder das Böse in der unendlichen Geschichte zu thematisieren. Das kann ganz konkret im Figuralbösen passieren, wenn man letztendlich an den Gmorg denkt in der unendlichen Geschichte. Es kann aber auch das philosophisch Böse sein, wenn ich an das Nichts denke oder die Zeitdiebe bei Momo.
Philosophie, Ethik, Moral und vielleicht auch die Inspiration zum Träumen jenseits des Schulalltags. Dies alles kann man im Werk von Michael Ende finden. Einfach auch mal aus dem Fenster schauen. In den vorbeiziehenden Wolken das Formenspiel einer dampfenden Lokomotive am Firmament beobachten.
Genau diese Schüler, die dann manchmal zum Fenster rausschauen, sind für mich persönlich immer so ein bisschen der Moment, in dem ich dann mal kurz innehalte und sage, so, und jetzt legt ihr alle den Kopf auf den Tisch und wir machen eine Fantasiereise. Und dann gehen alle Gedanken mal raus aus dem Klassenzimmer, denn die Fantasie und auch die Fantasie zuzulassen sind die Momente, in denen sie danach auch wieder kraftvoll, ich sage jetzt mal knallhart, sich eine Grammatik oder Vokabeleinheit auch anschauen können. Aber ohne Fantasie geht es in meinen Augen nicht.
Lukas und Jim fuhren mit Emma weiter und der Halbdrache winkte ihnen nach, bis sie um eine Bergecke verschwanden. Dann stapfte er den langen Weg zu seinem kleinen Vulkan zurück. Wenig später hatte Emma den Eingang zur Drachenstadt erreicht. Es war eine riesige, rußgeschwärzte Höhlenöffnung, aus der es herausrauchte wie aus einem Ofenloch. Über der Einfahrt hing eine große Steinplatte, auf der zu lesen stand: Achtung! Der Eintritt ist nicht reinrassigen Drachen bei Todesstrafe verboten.
So, Jim, alter Junge, jetzt geht's los.
In Ordnung, Lukas.
Seine geistige Heimat, die fand Michael Ende, der seine Arbeitsweise gern mit der eines Malers verglich, in der Sprache und in der Fantasie. Vielleicht auch inspiriert von den mächtigen Bergen, von denen sein Geburtsort umgeben ist. Das mache etwas mit den Menschen in Garmisch-Partenkirchen, meint die Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer. Das liest sie jedenfalls zwischen den Zeilen in seinem Werk.
Die Botschaft, die im Werk steckt, es ist, wenn ich es auf ein Wort reduzieren müsste, dann würde ich sagen, das ist Demut. Also Demut gegenüber dem, was uns zur Verfügung steht. Bei Momo geht es ja um die gestohlene Zeit. Demut auch mit den Ressourcen, Demut mit der Natur, die wir um uns haben. Demut und Wertschätzung. Ich glaube, das ist die Botschaft. So habe ich ihn jedenfalls verstanden.
Wir treffen nochmals Georg Büttel auf einem Spaziergang, den Vorsitzenden des hiesigen Michael-Ende-Vereins, der Fantastischen Gesellschaft.
Wir wandeln jetzt gerade vom Richard-Strauss-Platz kommend durch den Michael-Ende-Kurpark und kommen jetzt an mehreren Kunstwerken vorbei, die hier aufgestellt worden sind, quasi im Sinne von Michael Ende, weil sie an fantastische und mythologische Wesen eben erinnern, beziehungsweise welche darstellen. Also vor uns ist jetzt ein Orpheus, der seine Lyra dabei hat. Und eben als Pendant deutlich wilder haben wir da drüben einen blauen Faun, der also mehr wie eine E-Gitarre wie Jimi Hendrix eben auf sein Seiteninstrument einhämmert. Der Orpheus praktisch als eben Idee des Künstlers, der eben für seine Liebe und seine Liebe zur Kunst bereit ist, alles andere aufzugeben. Also quasi Michael Endes Werk, gerade die unendliche Geschichte kann man ja eben, ich sage jetzt mal, als großen Setzkasten begreifen, wo alle möglichen mythologischen Figuren auftauchen, die er dann eben anders interpretiert und neu zusammensetzt.
Ein paar Schritte weiter spielen Kinder auf einem Erdhaufen. Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass es sich um eine stilisierte Schildkröte handelt. So groß wie ein Auto.
Diese uralte Morla ist gestaltet worden, auch nach der Planung von einer Holzbildhauerin hier aus Garmisch-Partenkirchen. Die Extremitäten, also Kopf, Schwanz und die vier Beine, tauchen gerade aus dem Untergrund auf und der Panzer wird eben gebildet einfach durch einen Erdhaufen. Und wir haben tatsächlich ziemlich lange überlegt, wie wir diesen Panzer gestalten sollen. Also es war quasi nur ein Provisorium, einfach zu sagen, das ist ein Erdhügel mit Gras drauf. Und dann haben wir gesehen, dass im Winter wie Sommer die Kinder drauf spielen, runterrutschen und dem Panzer quasi dadurch sowieso seine Struktur geben. Also letztlich haben sich dann die Kinder ihre Schildkröte so zurecht gespielt und geturnt, wie sie jetzt ausschaut.
Eine schöne Art der Eroberung des öffentlichen Raums. Im Michael-Ende-Kurpark in Garmisch-Partenkirchen erfährt die Fantasie eine bezaubernde Lebendigkeit.
Da sehen wir ihn auf diesem Foto von 1989, wie er hier im Michael-Ende-Park, also jetzt so nach ihm benannt, diese Linde pflanzt, die jetzt hier schon groß und schön vor uns steht und auf die hin ein Rasenlabyrinth führt.
Schritt für Schritt geht es in Richtung des etwa 30 cm dicken Stamms.
Es ist tatsächlich so, und zwar eben, ich würde sagen, die Männer gehen hin und klopfen drauf und die Mädchen und Frauen tatsächlich in der Mehrzahl umarmen dann den Stamm. Ja.
Abklopfen und umarmen. Sinnbildlich steht so die Berührung der von Michael Ende in Garmisch gepflanzten Linde auch für die kreative Auseinandersetzung mit unserer Umwelt. Und die Natur im Michael-Ende-Kurpark wird zu einer Art Schlüssel zu unserer eigenen Kindheit.
Das Kind, das ich einmal war, lebt noch heute in mir. Es gibt keinen Abgrund des Erwachsenwerdens, der mich von ihm trennt. Im Grunde fühle ich mich als der gleiche, der ich damals war. An dieser Stelle sehe ich vor meinem inneren Auge so manchen Psychologen bedenklich die Stirn runzeln und murmeln, er ist eben nie wirklich erwachsen geworden. Das gilt ja heutzutage als schwerwiegender Fehler. Nun sei es drum, ich gebe es zu. Ich bin wohl tatsächlich nie so richtig erwachsen geworden.
alle, die das Kind sozusagen lebendig in sich spüren, die kriegen auch einen Bezug, sage ich mal, zu den Texten von Michael Ende.
Der Anfang von Ende. Michael Ende und sein Geburtsort Garmisch-Partenkirchen. Sie hörten eine Sendung von Andi Hörmann. Es sprach Eva Mickbach. Regie Giuseppe Maio, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.